Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, der sicher nicht im Verdacht steht, immer Recht haben zu wollen, der aber oft Recht hat. So auch, als er mitten im deutschen Sommer, ich glaube, es war im Juli, schon die Bildungsmisere dieses deutschen Winters vorhersagte. In unseren Grundschulen, sagte er damals, gelingt es immer weniger Kindern, flüssig lesen zu lernen. Und auch in Mathe schafft mittlerweile offenbar ein Drittel der Schüler nicht einmal mehr das Minimum. Und es ist interessant, wenn ein renommierter Bildungswissenschaftler wie er sagt, das hat neben vielen anderen Dingen schon auch damit zu tun, dass wir eine Schülerschaft haben, die nicht mehr ohne weiteres bereit ist, sich so anzustrengen, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Interessanter Satz, für den es sehr viel Ärger geben kann. Herzlich willkommen, Olaf Köller. Freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, guten Abend.
Ja, wie nimmt Sie das wahr, wollen wir diese Frau fragen. Schulleiterin an der Waldschule Hatten in Niedersachsen, der ein vielbesprochener Bestseller gelungen ist, als sie in selten gesehener Klarheit über den verstörenden Alltag im Klassenchat schrieb. Da haben wir uns damals ausführlich drüber unterhalten. Sie sagt, da passt etwas nicht mehr zwischen dem, was die Gesellschaft als Vorbereitung von jungen Leuten erwartet und dem, was wir umgekehrt bieten. Was? Fragen an Silke Müller. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, wenn man Silke Müller genau zuhört, dann taucht ein stets wiederkehrendes Thema auf, nämlich die Zunahme von Gewalt. Wie erlebt er das? Das wollen wir den Schulleiter an der Otto-Wels-Grundschule in Berlin-Kreuzberg fragen. Seit kurzem verbeamtet, glaube ich. Der sagt, das Gewaltpotenzial ist absolut da. Es ist aber noch mehr. Wir haben, sagt er, Kinder aus Familien, da gibt es im ganzen Haushalt kein einziges Buch. Und die Hälfte aller Kinder ist heute nicht mehr in der Lage, sich selbst die Sportklamotten richtig anzuziehen. Und dann die Sprache. 95% meiner Schüler, sagt er, sprechen mit mindestens einem Elternteil eine andere Sprache als Deutsch. Und genauso sind 95% Kinder von Eltern, die Bürgergeld oder Wohngeld beziehen. All das hat Auswirkungen. Die Frage ist, welche? Fragen an Steffen Siebler. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Dankeschön.
Ja, und wie schaut er auf dieses System, einer der bekanntesten Gymnasiallehrer des Landes in Baden-Württemberg, glaube ich, mit eigenem Podcast, der in seinem neuen Buch provokant fragt, warum eigentlich noch lernen? Dazu muss man wissen, er hat kürzlich als einer der ersten Lehrer, glaube ich, überhaupt eine reguläre Klassenarbeit mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schreiben lassen. Und wir wollen ihn fragen, was macht der Einsatz von digitaler Intelligenz mit der analogen Intelligenz, die vor dem Rechner sitzt? Herzlich willkommen, Bob Blume. Freue mich sehr. Schön, dass Sie alle da sind. Herr Köller, vielleicht die erste Frage an Sie. Wo steht, ganz generell gefragt, Deutschland, wenn man auf das Schulsystem guckt? Wir hatten PISA-Schocks, immer wieder Thema, auch in den Medien. Und dann verschwindet es wieder. Aber wo stehen wir nach Ihrem Dafürhalten wirklich, 2024?
Ja. Also wir stehen 2024 eigentlich in etwa wieder da, wo wir 2000 standen, als der sogenannte PISA-Schock kam. Mhm. Vielleicht steht es sogar noch etwas schlechter um das deutsche Bildungssystem. Mhm. Das heißt, wir haben heute die Situation, dass 3 von 10 Schülerinnen und Schülern, wenn sie 15 sind, eigentlich nicht lesen, schreiben und rechnen können.
3 von 10?
3 von 10, 30%. Das sind in absoluten Zahlen 250.000
Jugendliche. Die können nicht lesen.
Sie können nicht den Sinn eines Textes verstehen.
So.
Sie können nicht sinnentnehmend lesen, es sei denn, es ist ein ganz einfacher Text, vielleicht nur eine Überschrift, mit einfachen Worten auch. Ihnen fehlt es an Leseflüssigkeit einfach. Und wenn man einfach nicht ein Wort erkennen kann, nicht weiß, was das Wort ist, dann wird man auch nicht einen ganzen Text verstehen. Sie können auch nicht flüssig schreiben. Und Sie sind auch in Ihren Rechenleistungen als 15-Jährige eigentlich nicht über Grundschülerinnen und Grundschüler hinausgekommen.
Ja, nochmal, ganz kurz, Sie reden über 15-Jährige.
15-Jährige, ja. Die werden PISA immer testen.
Die in einem Hochindustrieland wie Deutschland nicht so lesen und schreiben und rechnen können, dass man sagt, na gut, so kann man irgendwie dann auch im Alltag, im Beruf, wo es ja immer komplizierter wird, ja, auch wenn du Handwerker wirst, das ist ja hohe Anforderungen heute, nicht mehr mithalten.
Ja, also wir hatten das ja schon mal vor 20 Jahren, als der PISA-Schock kam, da hatten wir eine ähnliche Größenordnung bei den Jugendlichen, die nicht lesen, schreiben und rechnen konnten. Das System hat damals sehr reagiert. Das heißt, wir haben die Sprachförderung verstärkt. Wir haben die insgesamt die Förderung bekommen bis in die Kita rein. Uns war auch schon damals bewusst, dass wir anfangen müssen, gerade bei den Kleinen in den Kindertagesstätten anzufangen, Sprachförderung zu machen. Die Sprachprobleme haben Sie eben selbst genannt.
Genau.
Und wir haben eigentlich eine Aufbruchsstimmung gehabt und es ist uns immerhin gelungen zwischen 2000 und 2012.
Das ist die Kurve hinter Ihnen, ne?
Ja, ganz genau, die Probleme zu reduzieren. Wir haben fast die sogenannten Risikogruppen, das sind eben die, die nicht lesen, schreiben und rechnen können, innerhalb von 12 Jahren halbiert, fast halbiert. Aber wir wussten auch schon 2012, dass sich die Schülerschaft verändern wird. Dass wir mehr Schülerinnen und Schüler haben, die aus sogenannten bildungsfernen Familien kommen, wo die Unterstützung durch die Eltern nicht so gegeben ist, wo häufig auch nicht die deutsche Sprache gesprochen wird. Wir wussten, der Anteil dieser Schülerinnen und Schüler wird die nächsten Jahre zunehmen. Und wir wussten auch schon 2012, eigentlich müssen wir im System viel mehr tun. Wir müssen viel mehr Förderangebote in die Schulen, in die Kindertagesstätten bringen, um diesem Trend zu begegnen. Und das haben wir versäumt. Das heißt, wir haben im Grunde genommen seit 10 Jahren versäumt, uns wirklich um die zu kümmern, die immer mehr werden und die es besonders schwer im System haben. Und die Quittung haben wir spätestens mit PISA 2022 bekommen.
Ich meine, wenn man das sieht, Herr Köller, dahinter Ihnen nochmal, diese Kurve ist ja wirklich interessant. Ne? Also Sie sagen ab 2012,
Sie sehen die Stagnation
erahnen,
in der Kurve.
Da passiert nicht mehr viel. Aber warum stürzt es dann 2015 regelrecht ab?
Also wir haben natürlich eine Veränderung in der Schülerschaft. Das müssen wir sagen. Wir haben die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die aus Familien kommen, die sie wenig unterstützen können. Das sind teilweise Familien mit Zuwanderungsgeschichte, das sind Familien mit Armutsrisiko auch. Diese Gruppen nehmen zu, ohne Frage. Wir haben aber auch, muss man schon sagen, weiterhin bekommen die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die sogenannten mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die jetzt im Regelschulsystem sind. Also Schülerinnen und Schüler, die vielfach sprachverzögert sind, die Lerneinschränkungen haben, die im sozial-emotionalen Bereich Probleme haben, die ja inzwischen ins Regelschulsystem gehen und nicht mehr auf die Sonderschulen.
Okay, das heißt,
und das, die sind
da jetzt in der Situation, die sind nicht mit der alten vergleichbar ist, meinst du?
Die sind mit drin. Und wir haben, und das die These von mir haben Sie schon angesprochen, wir haben auch eine Veränderung, glaube ich, in der Anspruchsniveausetzung und auch in dem, dass wir die Schülerinnen und Schüler heute im Unterricht möglicherweise mit den Themen oder mit auch mit der didaktischen Vorgehensweise, die wir vielleicht in 2000 hatten, nicht mehr erreichen. Das heißt, wir haben natürlich auch das Problem, dass wir viele, natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, ausgenommen, aber dass wir Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen haben, die, glaube ich, auf die Schülerschaft nach 2015 oder auch heute auf 2022 weit weniger eingestellt ist. Dinge, mit denen man vielleicht vor 20 Jahren...
Was heißt das, nicht eingestellt? Können Sie das mal präzisieren?
Also wenn wir Schülerinnen und Schüler im Unterricht motivieren wollen, dann motivieren wir sie am ehesten, wenn wir sie mit Dingen konfrontieren, die wir aus ihrer Welt ihnen bringen. Also dass wir die Kontexte, aus denen die Schülerinnen und Schüler kommen, stärker auch in die Klassenräume bringen. Im Englischunterricht gelingt uns das im Übrigen sehr gut, weil die jungen Leute, die gucken Netflix,
Musik,
die haben die ganzen außerschulischen Lerngelegenheiten, wo sie eintauchen in die englische Sprache. Der Englischunterricht hat sich sehr verändert, aber wenn wir auf den deutschen Mathematikunterricht schauen, so hat er vielfach Konzepte, die mögen 2000 funktioniert haben. Aber damit können Sie heute keine Schülerin, keinen Schüler mehr motivieren. Und das beobachten wir im Übrigen auch in den Studien. Wir haben jetzt in PISA 2022 einen deutlichen Rückgang der Motivation gerade am Fach Mathematik beobachten können.
Muss jetzt mal der Wahrheit die Ehre geben. So richtig motiviert war ich damals auch nicht. Ne?
Also, aber es könnte noch schlimmer kommen. Das zeigen eben die... Also wir haben immer...
Genau, aber warum? Weil sozusagen der Anspruch auch ist, die vorne stehen, müssen auch, wie man sagen, ganz platt Entertainer sein, die müssen das besser transportieren, die müssen einen anderen Zugang wählen, eine andere Ansprache, oder was ist das Thema?
Also wir argumentieren ja gerne, sie müssen vielleicht Unterricht aus den Augen der Schülerinnen und Schüler sehen. Also wir haben auch zum Beispiel in PISA ja die Schülerinnen und Schüler gefragt, im Mathematikunterricht, was macht ihr da eigentlich? Und über 40% auch am Gymnasium berichten uns, dass eigentlich die Aufgaben, die bearbeitet werden, nichts mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu tun haben. Sie fühlen sich nicht abgeholt. Sie fühlen sich im Übrigen dann auch im Unterricht nicht unterstützt. Sie fühlen sich auch nicht motiviert, überhaupt das Denken zu beginnen. Das Einzige, worüber sie nicht klagen, ist die Disziplin, interessanterweise. Darüber werden wir sicherlich heute auch noch sprechen. Aber das große Problem ist, sie werden im Unterricht, und wir haben ganz ähnliche Zahlen aus anderen Studien für den Deutschunterricht, dass die Lehrkräfte an die Kontexte der Kinder oder der Jugendlichen anknüpfen, scheint doch für die Lehrkräfte schwierig zu sein. Und ich bleibe dabei, die Kunst ist sehr stark, aus den Augen der Kinder zu unterrichten und nicht aus den Augen der Lehrkräfte, der Erwachsenen.
Verstehe ich, aber jetzt, wenn ich jetzt mal ganz, ich mache jetzt die Runde auch einmal ganz bewusst auf. Wenn ich jetzt durch die Augen der Kinder gucke, dann sitzen die heute wie viele Stunden vor TikTok zum Beispiel?
Es gibt im Moment die Postbank-Jugend-Digital-Studie für die 15-16-jährigen Kinder, die davon in diesem Jahr spricht, dass 71,5 Stunden die Woche online verbracht werden. Das heißt nicht für TikTok und Co. Oder ausschließlich.
Online.
Aber insgesamt online. Und das heißt halt, dass wir einen völlig anderen Anspruch haben.
Sind 10 Stunden am Tag?
Ja, Genau. Und wir trennen übrigens immer noch schön analog und digital voneinander. Und das funktioniert nicht, denn Schule ist eine Blase als solches im Moment.
10 Stunden, wie
ja, das? Schule als solches ist eine Blase.
Sie nicken. Das halten Sie für möglich?
Also wenn man die Schulzeit mitzählt, warum nicht? Und ich schaue mal hier in die Runde. Wie lange sind wir denn pro Tag online?
Aber ich weiß nicht, wie lange Sie online sind. Schule ist eine Blase, die als solche eben Gesellschaft an sich nicht mehr abbildet. Das heißt, diese Veränderung, auf die reagieren wir tatsächlich nicht. Auf die reagieren Lehrkräfte nicht, weil sie möglicherweise für diese neuen Ansprüche auch gar kein Werkzeug in den Händen haben. Die Fort- und Weiterbildung, die Lehramtsausbildung an sich, damit geht's ja los, reagiert nicht auf diese veränderte Jugend, auf die veränderte Kindheit.
Ich würde aber gerne einen Satz dazu sagen. Natürlich ist es so, dass wir ein Nutzungsverhalten haben von jungen Leuten, das oftmals durchaus problematisch ist. Der Witz an der Sache ist das, was wir gerade gesagt haben, nämlich dass Jugendliche sehr gut Englisch plötzlich sprechen. Das hatten wir übrigens auch nach Corona. Ja, 2 Jahre Corona und die Schülerinnen und Schüler kamen wieder in die Schule und waren vom Englischunterricht teilweise gelangweilt, weil sie besser Englisch sprechen konnten als ihre Lehrkräfte.
Die Bücher es vorgeben.
Ja. Genau, will damit sagen, es gibt auch ein unglaubliches Potenzial, ein Lernpotenzial, was sich dort verbirgt. Und
das
wir
ist
nicht
auch heben sozusagen.
Absolut, genau. Wenn man aber weiß, wo es ist, deshalb plädiere ich auch gerne immer dafür, dass Lehrkräfte aus meiner Sicht 2 Wochen lang auf TikTok müssen. Die können das danach wieder löschen. Das ist nicht das Problem. Aber die Sache ist, wenn man die Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler wirklich verstehen möchte, dann muss man sowohl merken, wie dieser ungeheure Algorithmus einen reinzieht. Ja. Aber man kann auch nach wahrscheinlich schon einer Stunde bemerken, dass man plötzlich Inhalte bekommt, die durchaus nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr informativ sind. Aber genau diesen Mittelweg kann man eigentlich nur gehen, wenn man genug Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und da kommt dann sozusagen die Krux, wenn ich das noch sagen darf, da kommt dann die Krux, dass nämlich in den letzten Jahren Lehrkräfte im Punkto Digitalisierung, wir haben gerade auch gehört Inklusion und wir haben über Integration gesprochen, immer eine Schaufel drauf bekommen haben, aber auf der anderen Seite ist nichts runtergefallen. Und in einem solchen Spannungsfeld sind Lehrkräfte, das ist, kann man sagen, eine Überforderungsspirale, die dann dazu führt, dass Lehrkräfte sagen, jetzt halte ich mich lieber an dem fest, was ich in den letzten Jahren halt auch gemacht habe.
Kinder ja auch, ne? Die betrifft das ja dann genauso. Herr Süber, wie nehmen Sie das wahr? Da sitzt jetzt einmal die Grundschule. Und die Frage, die ich mir gerade die ganze Zeit stelle, ist zu sagen, also Unterricht im TikTok-Algorithmus, das geht ja schlecht. Und Schule muss ja auch, vielleicht bin ich da jetzt furchtbar altmodisch, aber muss Schule nicht auch ein bisschen anstrengend sein und ein bisschen mühsam sein, weil man sonst die Frage der Disziplin und auch das kontemplative Momentum, jetzt mal sozusagen, konzentrieren, fokussieren, länger sich konzentrieren zu können als ein Goldfisch, das lernt man ja sonst gar nicht.
Genau, also sich jetzt durchzuwischen durch den Unterricht, das stelle ich mir auch nicht so vor. Aber ich bin natürlich ganz bei Herrn Blume, dass wir da ein Potenzial haben, was wir noch gar nicht ausschöpfen. Zu dem anderen Punkt mit den 10 Stunden am Tag. Also wir stellen immer wieder fest, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern reden, wenn es zum Beispiel auch um Konflikte geht, die außerhalb der Schule im digitalen Raum stattfinden, dass es Nachrichten gibt auf Snapchat oder was auch immer, die um 1 Uhr nachts, um 2 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts versandt wurden von den Kindern an eben andere Kinder, Schülerinnen und Schüler. In Berlin ist es ja 1. bis 6. Klasse. Also ich rede jetzt von 5 bis 13 Jahren ungefähr sind die Schüler an unserer Schule. Und zwar in einer Menge und einer Masse, die wir uns kaum vorstellen können.
Nachts.
Genau, also das aber wird was nachts versandt.
Heißt das, man stellt das ein, dass es nachts automatisch versandt?
Leider nicht.
Die sind leider nicht. Also ich gehe davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler unter der Bettdecke noch kommunizieren. Ja. Manchmal positiv, leider häufig auch im negativen Sinne. Mhm. Und bei uns an der Schule ist es zum Beispiel, dass die Benutzung von Handys, von den privaten Handys, nicht erlaubt ist. Aber die Kinder dürfen sie ausgeschaltet bei sich tragen. Und hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, wenn man mal auf Toilette geht, dann schaltet man das Ding natürlich mal an und guckt mal, wer da alles geschrieben hat. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass man auf viele Stunden am Tag kommt. Wir setzen natürlich Tablets im Unterricht ein. Ja. Wir haben jetzt keine Kreidetafeln mehr. Ja. Das ist aber natürlich ein Prozess, der braucht für die Schule, das einzusetzen. Viele Schülerinnen und Schüler springen darauf sehr gut an. Und ich stelle außerdem fest, dass das eigentlich das Top-Thema auch der Eltern ist. Also dass die Eltern eigentlich fragen, wie schaffen wir das, unseren Kindern da Regeln zu setzen? Können sie uns dabei helfen, dass wir ja, die Kinder dazu bewegen können, die Geräte seltener zu nutzen. So. Das fällt den Eltern sehr, sehr schwer.
Mhm. Es geht ja auch um das Thema Leistung, was Sie gerade angesprochen haben. Ja, das ist extrem wichtig.
Also
Herr
Köhler hat ja auch genickt dabei. Sinkende Leistungsbereitschaft.
Und diese Leistung müssen wir natürlich abfordern. Aber es wird nur funktionieren, wenn wir die Kinder auch erreichen mit dem Stoff, wenn wir sie motivieren zum Lernen und wenn wir sie motivieren zum Arbeiten. Mhm. Und das ist eben beobachtbar bei uns auf dem Land, bei euch in Berlin, dass das vielfach nicht funktioniert. Ich sehe das ähnlich wie Bob, dass Lehrkräfte die echte Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen möglicherweise, genauso wie Eltern, Bildungspolitiker, möglicherweise auch Bildungswissenschaftler, wir alle zusammen, gar nicht mehr richtig im Fokus haben und eben genau das vollkommen unterschätzen, wie der Einfluss tatsächlich dieser realen Lebenswelt, die eben online stattfindet, Einfluss hat.
Ja, Sie dürfen sofort sagen. Ich habe eine Frage. Also mein Eindruck, und vielleicht klinge ich schon wieder wie jemand, der Western von gestern ist, vollkommen. Mein Eindruck ist nicht, dass Kinder heute weniger fleißig sind als früher. Mein Eindruck ist ganz im Gegenteil, dass die wahnsinnig viel leisten müssen und daran häufig fast zugrunde gehen, weil sie das Gefühl haben, ich schaffe das alles nicht mehr.
Aber sie bekommen keine Möglichkeiten, Leistung zu zeigen und Fleiß zu zeigen, weil sie einfach ja gehemmt sind. Wenn sie den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, dann sind sie fleißig im Wischen, fleißig im Konsumieren. Aber sie bekommen ja gar keine Anreize mehr, wenn wir das nicht klug machen und wirklich auch kluge Aufgaben stellen, dass sie diesen Fleiß bringen können. Das heißt tatsächlich am Nachmittag, wenn man über diese 10 Stunden Online-Zeit nachdenkt, dann sind die Kinder in dieser Haltung. Und aus meiner Sicht unterschätzen wir das total, dass wir umdenken müssen, um sie zu Leistung und Fleiß zu bewegen.
Also ich denke, dass Schülerinnen und Schüler nach wie vor sehr fleißig sein können und teilweise auch sein wollen. Und es geht ja bei der Zeit, die sie mit Medien verbringen, auch darum, was verpassen sie in der Zeit. Also wenn ich bei meinen Schülerinnen und Schülern feststelle, okay, die waren noch nie in dem Park, der 2 U-Bahn-Stationen entfernt ist. Die waren noch nie im Zoo, die waren auch noch nie auf dem Fernsehturm und können sich nicht vorstellen, wenn man auf den Fernsehturm in Berlin geht, was würde man dann sehen? Verstehen gar nicht diese Vogelperspektive. Genau. Und also darum geht es auch. Was verpassen Schülerinnen und Schüler dadurch, dass sie so viel Zeit online verbringen, weil sie solche Lebenserfahrungen nicht machen. Nee,
das verstehe ich. Also, dass man Kinder inspirieren muss und ihre Fantasie in Gang bringen muss und so weiter. Und auch, dass der Satz sozusagen, Papa oder Mama, mir ist langweilig, habe ich immer als großartigen Satz empfunden, weil ich dachte, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt passiert da oben was. Das verstehe ich. Aber ist das ein Problem der Kinder oder ist das ein Problem derer, die diese Kinder haben? Die, ganz groß gesagt, auch der Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, offenbar diese kleinen Wundermaschinen, die das ja auch sind, entsprechend zu füttern, zu inspirieren, das denen großartige Menschen zu machen.
Ich würde gerne 3 Dinge zusammenbringen, über die wir gesprochen haben. Und zwar Anstrengung, Motivation und Leistung. Mhm. Ich glaube, viele, die nicht mehr in der Schule sind und die sich möglicherweise auch fragen, warum wird das nicht einfach so gemacht wie früher, die verkennen, dass das schulische System nicht darauf ausgelegt ist, Motivation zu erzeugen. Denn Motivation entsteht normalerweise, da wird der Bildungsforscher mir zustimmen, aus Autonomie, aus Kontrolle und aus sozialer Eingebundenheit. Also mit anderen Worten, aus der Entscheidungsfähigkeit darüber etwas zu tun, was mir am Herzen liegt. Über diese Motivation strenge ich mich dann auch an, weil ich es wissen möchte, weil ich weitergehen will. Also das heißt, ich gebe mal ein Beispiel. Ja. In der Theater AG, die ich leite, jetzt seit vielen Jahren, 10 Jahre, haben wir 2 Jahre hintereinander Shakespeare gemacht. Jetzt wird man sagen, okay, der Oberstudienrat, der wollte noch mal die Klassiker raus. Nein, wir wollten beim zweiten Mal, Lehrerkollege und ich, wir wollten beim zweiten Mal was Moderneres machen. Die haben gesagt, nee, wir möchten das noch mal machen. Und dann haben die sich angestrengt und dann haben die sich da reingefuchst. Und wir haben Interpretationsgespräche geführt und so weiter, weil ihnen das, was sie dort gelesen haben, so wichtig war und weil sie wussten...
Weil es sie begeistert hat.
Ja. Und so. Das heißt, es ist absolut richtig, dass wir schulisch dahin kommen müssen, uns zu fragen, wie können wir diese Anstrengung eigentlich auf eine Art und Weise zu den Kindern bringen, dass sie da Lust drauf haben. Nur, Schule funktioniert oftmals ganz anders. Nämlich dieses... Leistung ist wichtig, also müssen wir noch mehr testen. Leistung ist wichtig, es hat uns auch nicht geschadet, wir brauchen mehr Disziplin. Ist genau der falsche Weg aus meiner Sicht, sondern wir müssen uns eigentlich fragen, wie schaffen wir es, Räume zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche in gemeinsamer Arbeit die Welt auf eine Weise entdecken, die sie wirklich mitreißt.
Aber Bob, ich glaube, dabei fehlt ein Punkt, nämlich die Person Lehrkraft. Das heißt, du kannst ja Kinder mit den langweiligsten Themen kommen, wenn die Person vorne steht und fesselt und begeistert. Also diese Beziehungsebene, ich glaube, da sind wir wir uns einig, ist unglaublich wichtig. Und wenn man nochmal, ich stimme dem allen zu, dass wir, ich glaube, dass Schule schon auch auf Motivation ausgelegt ist, aber nicht im normalen Regelunterricht, was sozusagen die Fachlichkeit angeht, wo am Ende eine Klausur oder eine Arbeit steht oder ein Test, möglicherweise ja auch in der Grundschule schon. Ich glaube trotzdem, dass wir über diesen Punkt, wo Kinder wirklich im Moment in unserer Gesellschaft stehen und was wir mit Kindern gerade machen, nicht vernachlässigen dürfen. Und brave Lehrerin in einer Bildungssendung, habe ich einen Spickzettel. Ja. Wenn man sich alleine diese Zahlen der aktuellen Studien anhört, dass das Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung sagt, ein Fünftel aller Kinder leiden unter psychologischen Auffälligkeiten. Das sind Kinder im Alter von 8 bis 17. Die aktuelle COPSI-Studie spricht davon, dass 7- bis 17-jährige Kinder getestet, 21% der Kinder einsam sind. 21% der Kinder eine geminderte Lebensqualität haben. 30% der Kinder belastende Inhalte in Social Media sehen. Ein Fünftel diese Belastung durch Ausgrenzung und Abwertung in Social Media erfährt. Die GYM-Studie sagt, dass im letzten Monat 12- bis 19-jährige Kinder 58% Fake News gesehen haben oder 58% derjenigen, 51% beleidigende Kommentare gelesen haben, 42% radikalisierte politische Ansichten, 40% Verschwörungstheorien, 39% Hassbotschaften, ich komme zum Ende, 23% pornografische Inhalte und 30% der Kinder haben sexuelle Belästigung erlebt. Und wenn wir das schließen mit der ICILS-Studie, die jetzt im Moment sagt, dass Kinder in der 8. Klasse zu 40% nichts anderes können als wischen auf den Tablets, das ist gerade herausgekommen, dann wird mir echt schlecht. Dann frage ich mich, wie reagieren wir im Schulsystem, im Bildungssystem auf die Not dieser Kinder?
Herr Köller, was sagt der Psychologe?
Ja, auch diese Themen haben wir auch diskutiert nach PISA 2000. Das war kurz nach PISA 2000 die damalige Bundesbildungsministerin Edegard Buhlmann, die gesagt hat, wir müssen den Ganztag in Schulen etablieren, weil wir viele Familien auch haben, die überfordert sind mit der Erziehung ihrer Kinder, die Kinder nicht vor Pornografie schützen können, nicht vor Gewalt schützen können. Damals haben wir noch nicht über Fake News gesprochen. Aber damals hat man im Grunde genommen diese Probleme auch schon gehabt. Man hat sie gesehen. Man hat natürlich dann auch mit der Etablierung des Ganztages oder der Umsetzung des Ganztages versucht, eben die Schule auch noch stärker als Erziehungsort aufzubauen. Schule bildet, aber Schule erzieht auch und teilweise auch überforderten Eltern diesen Erziehungsauftrag teilweise abzunehmen beziehungsweise sie da zusätzlich zu unterstützen. Und das sehe ich heute genauso wieder bei den Zahlen, die Sie genannt haben. Sie haben auch eine Ganztagesschule, davon gehe ich aus. Ja. Ich glaube, der Ruf wird immer stärker werden wieder. Schule, im Unterricht muss sie bilden und am ganzen Tag muss sie erziehen. Und das steht jetzt stärker an als je zuvor. Ich stimme Ihnen teilweise zu, Herr Blume. Natürlich ist es immer schön, wenn die Kinder autonomiegetrieben, intrinsisch motiviert sind. Aber wenn man sich die Theorie mal der Schule anschaut, Schule ist auch dazu da, Menschen dazu zu motivieren, Dinge zu tun, die ihnen keinen Spaß machen.
So.
Und das ist, glaube ich, auch zentral. Und das ist uns auch verloren gegangen. Und das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches...
Das,
was Sie old-fashioned gesagt haben, oder wie Sie es sich selbst bezeichnet haben, Western von gestern.
Ja.
Schule muss auch... Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass natürlich alles, was uns keinen Spaß macht, wir am liebsten nicht mehr tun. Also wenn wir höhere Löhne bei weniger Arbeit fordern, damit die Leute sich die Freizeit finanzieren können und nicht etwa mehr Anstrengung honoriert wird, dann ist das ein gesellschaftliches Phänomen, was wir eben auch in Schule beobachten. Anstrengung scheint nicht mehr gutiert zu werden und insofern werden auch die Ansprüche niedriger gesetzt. Und das Schlimme, was ich dabei finde, Herr Lanz, ist oft auch, dass gerade in den Brennpunktschulen die Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern so wenig zutrauen, und dadurch das Anspruchsniveau immer weiter absenken. Also nirgendwo haben wir so große Probleme in der Unterschätzung der Leistungsfähigkeit wie gerade in den schwächeren Schulen, wo es dann eigentlich nur Kinder können ja sowieso nichts und wenn wir ruhig sind, sind
also wir zufrieden. Wir trauen denen nichts zu, wir muten ihnen auch nichts
wir
zu.
Wir trauen denen nichts zu und wir muten ihnen auch nichts
beides.
Zu. Die Latte legen wir viel zu tief, dass man nicht mehr, dass man eigentlich nicht mehr unter durchlaufen kann. Und das ist, glaube ich, der Punkt auch nochmal, den ich eingangs meinte. Wir haben einfach gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass die Schülerinnen und Schüler auch erleben, dass sie mit weniger durchkommen. Und das natürlich, ich meine, wenn ich heute überlege, dass wenn wir die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten von 2009 in PISA betrachten, die hatten ein
2009,
also vor jetzt 15 Jahren, die hatten einen Leistungsvorsprung in Mathematik gegenüber den von 2022, der entspricht ungefähr anderthalb Schuljahren. Und ich drücke das gerne in Notenäquivalenten aus. Das, was 2009, wofür ein Gymnasiast in 2009 eine 4 bekommen hat, bekommt er heute eine 2. Und das kann nur mit Absenkung des Anspruchsniveaus zu tun haben. Und wenn man für die gleiche Anstrengung heute eine 2 bekommt, für die man früher eine 4 bekommen hat, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Motivation offensichtlich niedriger ist.
Das ist übrigens interessant. Wenn wir dieses Jahr nachholen würden, gab es eine IFO-Studie zu, dann würde das ein Wirtschaftswachstum von 7% bedeuten. 7%.
Dieses Jahr, von dem Herr
Genau, also wenn
spricht.
Wir dieses Jahr sozusagen
würden Sie das bestätigen? Ich meine, der Gymnasium ist gerade
Ja, das ist ehrlich gesagt jetzt anekdotisch. Ich bestätige das bei mir nicht. Also ich habe über 6 Jahre lang Abiturs gehabt, wo Schülerinnen und Schüler Thomas Mann mit Kafka vergleichen. Aber nochmal, das ist anekdotisch. Das sind die PISA-Zahlen. Mir ist es nur wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, weil ich glaube, dass verkannt wird, gerade noch mit was für einem unfassbar drastischen Problem wir es zu tun haben, wenn das konstatiert wird. Wir haben jetzt schon eine Situation, in der wir 2 Renteneinzahler haben, 2 Steuerzahler für sozusagen einen Rentner. Das geht weiter nach runter. Wir hatten, ich glaube, in den 50er, 60er Jahren hatten wir 6 Menschen, die eingezahlt haben. Das heißt, im Grunde genommen liegt hier wieder eine Katastrophe vor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass bei der letzten PISA-Studie wirklich viel passiert ist. Das war ein Tag.
Das ist auch total interessant. Die Bildungsministerien haben in dem Zusammenhang gemeldet, das sei stabil. Und ich dachte, ja, stabil.
Ja, bei was
ist,
bei den
ist sozusagen der Euphemismus für läuft weiterhin konstant mies.
Genau. Aber was mir aber trotzdem wichtig ist, was Sie gerade gesagt haben, ich finde diese Begrifflichkeiten immer interessant. Also Erziehungsaufgabe, Schule. Das stimmt. Also wir haben zum Beispiel in den sogenannten, das hört sich in der Bildungspolitik ja immer so ein bisschen funktionalistisch an, sowas wie Leitgedanken zur Demokratieerziehung. Ja, was bedeutet das denn konkret? Erziehung kann ja nicht nur bedeuten zu sagen, du machst das jetzt, weil ich es dir sage, sondern es bedeutet auch Teilnahme, es bedeutet auch Partizipation. Und das wiederum haben wir in Schulen nicht unbedingt, sondern wir haben Schülerinnen und Schüler, die sich oftmals ohnmächtig fühlen gegenüber von Inhalten, von denen sie oftmals nicht verstehen, warum sie sie machen. Und ein letzter Satz. Ich fand das sehr interessant, dass ein Mathematikprofessor, ich kann es jetzt nur wiedergeben, in dem Podcast Die Schule brennt, gesagt hat, dass es teilweise mathematische Inhalte gibt, die man nicht nur dann nicht braucht, wenn man nach der Schule kein Mathematik studiert, sondern sogar dann, wenn man nach der Schule Mathematik studiert. Also mit anderen Worten, hier wird auch eine Chance verpasst. Denn wenn wir über Social Media sprechen und zum Beispiel darüber, wie Algorithmen eigentlich funktionieren, da wäre Mathematik, die da ein Verständnis für gibt, ja absolut genial.
Ja? Womit hat das zu tun? Nochmal, das Motivatorische ist offensichtlich ein Thema, ja?
Und das ist aber genau,
Stellen Sie das auch so fest?
Also der Lebensweltbezug im Unterricht für die Kinder ist wahnsinnig wichtig, um die zu kriegen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich will mal ein Beispiel sagen, wenn ich in der 6. Klasse Bruchrechnung einführe und dann einfach nur ein paar Tafeln Schokolade mit in die Klasse nehme, um das mit der Bruchrechnung darzustellen. Auf diese Stunde sprechen mich die Kinder noch Wochen und Monate später an und fragen, wann wir das mal wieder machen können.
Dann gibt's wieder Schokolade.
Genau. Ja. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich auch auf andere Stunden noch öfter ansprechen würden. Ich hoffe, mir gelingen auch einige andere gute Stunden, aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, um die Kinder erstmal zu bekommen. Dieser Lebensweltbezug, der muss irgendwie da sein. Und wir müssen das auf verschiedene Arten und Weise darstellen können. Und das ist wahnsinnig wichtig. Es kam hier ein anderes Stichwort von Herrn Köller. Uns ist es natürlich an der Brennpunktschule bewusst, dass wir Kinder nicht unterschätzen dürfen. Es ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe, diese Bandbreite zu bedienen. Also wir haben heute Vormittag in der Schule darüber gesprochen. Ein Schüler, 6. Klasse, und genauso wie Sie beschrieben haben, der spricht zu Hause auch Türkisch in der Familie, spricht aber auch sehr gut Deutsch, hat schon in der Schuleingangsuntersuchung mit 5 im Zahlenraum bis 1000 gerechnet, konnte fließend lesen und schreiben und ist ganz offensichtlich hochbegabt. So, und diesen Schüler müssen wir in der 1. Klasse genauso mitreißen wie eben einige andere Kinder, die vielleicht noch gar kein Wort Deutsch können, die nicht bis 5 zählen können, die ihren eigenen Namen nicht schreiben können. Das heißt, wir müssen hier individualisieren beim Lernen. Wir müssen alle Kinder mitnehmen. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Und es fiel ja auch das Stichwort Ganztag. Es geht natürlich ganz doll um Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich zähle immer das Sprechen und Zuhören auch dazu, weil Sprachbildung an unserer Schule eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt. Mhm. Und natürlich gehört auch das soziale Lernen dazu. Und da brauche ich nicht nur die Lehrkräfte und die Erzieherinnen und Erzieher, sondern ich brauche auch Schulsozialarbeit. Wir haben an der Schule Werkpädagogik, wir haben ein Familienzentrum. Das sind alles ganz wichtige Dinge, die wir brauchen, um auch Unterricht in gewisser Weise erstmal möglich machen zu können. Und damit wir nicht nach der großen Pause nur da sitzen und die Konflikte sozusagen aufdröseln müssen, sondern dass es da eben eine multiprofessionelle Aufstellung gibt, die auch das Lernen am ganzen Tag übrigens befruchtet. Und übrigens sollen die Kinder nachmittags nicht nur erzogen werden, sondern die sollen natürlich im besten Fall auch nachmittags noch was lernen.
Ich würde das gerne ein bisschen ordnen. Und um einmal, weil wir das mobile Endgerät da hinten schon wieder sehen, um das einmal kurz abzuräumen, ja, und ein bisschen thematisch vorzugehen über Sprache und auch die Frage soziale Herkunft und so weiter, sollten wir gleich nochmal, und auch Gewalt separat sprechen. Australien hat gerade mit großem Erfolg offensichtlich, verboten, mobile Endgeräte unter 16, prinzipiell. Das fand ich ganz interessant, aber noch viel interessanter fand ich eine deutsche Umfrage, wonach, glaube ich, 74%, also 3/4 aller deutschen Eltern sagen, wollen wir auch. Der dritte Punkt ist aber, und das ist mein entscheidender, ich nehme keine gesellschaftliche Debatte darüber wahr. In der Politik gibt es die Diskussion nicht, in der Gesellschaft gibt es die nicht, obwohl doch erkennbar ein großer Teil der Eltern sagt, was die Australier da machen, kein mobiles Endgerät mehr, prinzipiell kein Social Media mehr. Ich glaube, das ist das Thema, ne? Bis 16. So. Das wollen wir auch. Warum diskutieren wir sowas nicht? Warum reden wir sowas nicht?
Ich glaube, wir haben die Debatte nur völlig unterm Radar. Bob, du hast die Debatte bestimmt.
Wir werden sie kriegen. Ich meine, es ist ja nicht nur Australien. Schweden fährt zurück in der Digitalisierung der Schulen. Dänemark fährt zurück. Wir werden die Diskussion auch hier bekommen. Sie wird in einzelnen Bundesländern auch schon geführt. Sie wird aber unter dem Stichwort Handyverbot geführt.
Genau.
Und nicht limitieren wir den Zugang zu Social Media.
Was anderes ist. Ich bin auch drauf
eingefallen. Was ich auch wirklich trennen würde. Ein Unterschied, ob ich verbiete, dass sie mit TikTok konfrontiert werden oder auf Facebook sind oder wo auch immer. Das ist was anderes, als wenn ich grundsätzlich über Handyverbot rede. Denn auch wenn wir wieder über die Lebenswelt der Kinder reden, man kann mit Handys auch sinnvolle Dinge in der Schule, im Unterricht machen. So. Man hat Mess-Apps für einen Physikunterricht, man hat Bestimmungs-Apps für einen Biologieunterricht. Also die Frage ist nicht immer Ja oder Nein, sondern erstens, wie organisieren wir die Medienbildung in den Schulen? Mhm. Zweitens, wie zeigen wir die Potenziale von digitalen Endgeräten, gerade auch von Handys, auch im Unterricht? Und drittens, wie sorgen wir aber auch, dass der Unterricht ungestört stattfindet, dass die nicht mit den Dingern rummachen? Und die Aufgabe aller Lehrkräfte, aber natürlich ist das auch eine Frage der Professionalisierung, ist natürlich auch Medienerziehung mit zu betreiben. Nicht alleine, aber es ist auch Aufgabe von Schule. Mhm. Im Übrigen keine neue Aufgabe, sondern früher hatten wir die Diskussion um 8 Stunden Fernsehen oder um 10 Stunden Fernsehen pro Tag und um Gewaltfernsehen und um Pornofernsehen. Heute haben wir es ans Internet verschoben. Das heißt, die Diskussion ist nicht neu.
Das finde ich nicht richtig. Das ist, jetzt streiten wir. Wollten uns nicht streiten.
Ist doch
streiten
gut.
Uns
doch.
Nein, ich finde, es ist kein Verschieben, sondern beim Fernsehen habe ich konsumiert. Mittlerweile bin ich bei Social Media Produzent. Ich bin natürlich Konsument und so weiter. Und die Quantität und die Qualität dessen, was Kinder, Jugendliche, aber übrigens auch Erwachsene sehen, ist eine andere. Und diese Debatte wird nicht sauber geführt, weil wir spielen immer aus mit, ihr wollt ja nur verbieten, wir müssen nur begleiten. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen eine differenzierte Debatte darüber führen, dass es A, super wichtig ist, ein solches Verbot von Social-Media-Nutzung einzuführen.
Aber wir sind uns einig, es geht um ein Verbot von
Social-Media-Nutzung.
Nicht um Handys.
16, genau, gleichzeitig braucht es natürlich...
16? Würden Sie alle zustimmen?
Wobei es wirksame Verbote braucht. Ne? Also es ist ja jetzt dass es eigentlich Regeln gibt, die aber nicht eingehalten werden. Und zwar weder von Kindern noch von Eltern eingehalten werden. Und gleichzeitig die Eltern, das wundert mich übrigens überhaupt nicht mit den 75%, das meinte ich ja, die Eltern wünschten sich eigentlich Verbote. Es gibt auch Lehrkräfte, die sich eigentlich generell Verbote wünschen. Und also in Berlin ist es zumindest so, dass jede Schule darüber alleine entscheiden muss und es selber machen muss. Und ich bin da voll bei Herrn Köller, dass es natürlich kein Verbot von digitalen Endgeräten geben sollte, weil die Kinder lernen müssen, damit umzugehen.
Und es müssen durchsetzbare Verbote sein, ne, und Regulierungen sein. Warte, überhaupt ganz kurz diesen Satz noch eben zu Ende. Und für mich ist aber wichtig, dass wir sauber darüber diskutieren, dass es eben nicht nur die Verbote, sondern natürlich auch Medienbildung ab der ersten Klasse, ehrlicherweise schon in der Kita gibt. Dass es eine Vorbereitung auf diesen oder begleitet diese Schockzustände gibt für das, was die Kinder dort erwartet. Genau. Und diese Debatte müssen wir sehr deutlich und medial deutlicher führen. Aber bitte nicht immer mit dem nur Verbote oder nur begleiten. Und das führen wir zumindest in meiner Blase und meiner Sicht sehr, sehr häufig.
Ja, so schwarz-weiß und man erreicht die Kinder damit anders. Man verliert sie dadurch, weil die sagen, ihr redet wieder euer Zeug.
Ich würde Ihnen auch erstmal grundsätzlich widersprechen. Wir führen nicht nur keine Debatte über Handys. Wir haben doch jetzt gesagt, 65% wünschen sich das, hätte Fahrradkette. Wir haben jetzt massive Probleme. Die Probleme im Bildungssystem kann man sich so vorstellen, wir müssen gerade sozusagen eine Propellermaschine umbauen in einen Düsenjet, weil wir ins 21. Jahrhundert ankommen wollen, während die Tragflächen brennen und wir die Piloten nicht verstehen. Was ich damit sagen will, ist, wir können über Smartphone-Verbote und so weiter sprechen. Wir haben gerade 50.000 Schülerinnen und Schüler im Jahr, die Schulen ohne Abschluss verlassen und ins Sozialsystem eingehen. Wir haben, je nachdem, welchen Zahlen man glaubt, 85.000 fehlende Lehrkräfte bis ins Jahr 2035.
Und ich habe nochmal eine andere Debatte, ne?
Aber die findet einfach nicht statt. Mich nervt das manchmal so ein bisschen, dass wir über in der breiten Öffentlichkeit findet die nicht statt. Das sehe ich nicht.
Das stimmt.
Die Frage, wie wollen wir im 21. Jahrhundert lernen, diese Debatte findet nicht statt. Die ist irgendwo in den Feuilletons und bei LinkedIn. Und ich habe dir gerade genau zugehört, denn das, was du gesagt hast, und Silke im Grunde genommen auch, was du gesagt hast, die Frage danach, was bräuchten wir eigentlich? Multiprofessionelle Teams, Sprachförderung, Lernbegleitung. Das ist eigentlich eine Frage, mit der sich die Politik ab jetzt jeden Tag beschäftigen müsste. Wir bräuchten eine Brennpunktsendung jeden Tag. Aber wann hat das letzte Mal ein Finanzminister oder von Ländern oder Bund überhaupt das Wort Bildung in den Mund genommen? Das letzte Mal.
In Sonntagsreden passiert das ständig.
Seit
20 Jahren über die immer gleichen Mechanismen und ähnliche Dinge.
Genau, aber was wir haben, das ist ja schön, wir haben das sogenannte Startchancenprogramm, das betrifft aber 4.000 von 40.000 Schulen. Ich habe eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Kanal Netzlehrer, wie geht es euch gerade, was für Probleme habt ihr? Und da sprechen Lehrerinnen und Lehrer davon, dass sie nicht auf die Toilette gehen können, weil die langsam zerfällt, dass die Schulgebäude zerfallen. Und übrigens, das kann man ja auch sagen, wir haben Investitionsstau bei den Schulen von 45 Milliarden Euro, dass sie nicht richtig unterrichten können, weil sie diese Individualisierung nicht leisten können und dass sie gleichzeitig aber immer mehr machen müssen und sozusagen unter diesem Druck zusammenbrechen. Ich wollte nur damit sagen, ich finde die Grundsatzdebatte darüber, wie wir eigentlich Bildung in Deutschland im 21. Jahrhundert gestalten, die findet nicht in der breiten Öffentlichkeit statt.
Eine Sache muss ich ganz kurz ergänzen.
Wir werden nicht jedes dieser Probleme heute lösen.
Eine Sache muss ich ergänzen.
Ich wäre schon zufrieden, wäre happy, wenn wir mal uns sozusagen darüber unterhalten. Wie kann es sein, dass 30% der Kinder, nochmal der Anfang der Sendung, nicht richtig rechnen können, mit 15-Jährigen, die nicht lesen und schreiben können, nicht in der Lage sind, einen Text so zu erfassen, dass sie begreifen, worüber es geht um Begreifen, ne? Das ist eigentlich das Thema.
Ich muss trotzdem eine Sache ergänzen, denn das ist vielleicht Premiere, weil normalerweise hack ich gerne auf der Politik rum, auf der Bildungspolitik insbesondere. Mhm. Wenn ich aber beispielsweise nach Niedersachsen gucke, was da jetzt in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, beispielsweise KI-Einsatz im Abitur, gerade entschieden. Unsere Kultusministerin hat Zukunftsschule ausgerufen, hat uns ganz viel Autonomie gegeben. Das Problem ist, das kann sie 4 Jahre machen und dann weiß wieder keiner, was denn passiert. Also wenn wir die Debatte ehrlich führen, gehört auch dazu, wie wird Politik eigentlich oder wie wirkt Politik auf Bildung und ist es richtig, alle 4 Jahre dieses System einem völlig neuen Duktus zu untersetzen oder müsste man mal darüber nachdenken, Bildung vielleicht etwas zu böses Wort entpolitisieren und anders sozusagen insgesamt in der Leitung zu gestalten. Und ich glaube, Bob, du hast genau recht. Wir müssen diese Problematiken, die euch in Berlin treffen, die euch in Baden-Württemberg treffen, die uns in Niedersachsen treffen, offen machen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir als Lehrkräfte dann irgendwie klagen über unsere Minister. Das tun wir nicht. Die versuchen auch zu unterstützen und sehen doch die Misere, die wir vor der Brust haben, aber können das nicht innerhalb von einem Jahr ändern. Ich glaube, es wäre sehr realistisch, wenn wir sagen, wir benennen alles, was auf dem Tisch liegt, um dann wenigstens sagen zu können, was muss mindestens in 5 Jahren diesen Abschlussjahrgang 25, 26, 27, dem werden wir keinen Gefallen mehr tun mit veränderter Bildung. Aber es braucht dann sozusagen einen Langzeitplan, der ist wichtig.
Ja, aber können wir es mal ein bisschen noch konkreter machen? Also niemand klagt ja hier pauschal und ganz prinzipiell über die Politik und die Gesellschaft und so weiter. Es ist völlig unterkomplex und auch ehrlich gesagt ein bisschen doof. Aber die Frage sozusagen, warum wir Schüler haben, die in dem Ausmaß von der Schule abgehen, Schulabbrecher, 50.000, 60.000 jedes Jahr, die dann direkt in die Sozialsysteme einwandern, was wir uns als Gesellschaft irgendwie leisten, weil wir es nicht besser hinkriegen, dass wir so viele Kinder haben, die nicht vernünftig lesen, schreiben, rechnen können. Wo ist da sozusagen die Ursache? Ist ein Thema Sprache? Ist sozusagen ein Thema die Frage, bei Ihnen sind es glaube ich 95% der Kinder, ja, wo zu Hause mindestens eine andere Sprache gesprochen wird. Und das fand ich einen interessanten Punkt, weil ich komme ja selber aus einem kleinen Land, in dem drei Sprachen gesprochen werden. Und wenn ich höre, da spricht ein Elternteil bei 95% eine andere Sprache, dann denke ich nicht, als Südtiroler nicht Problem, Problem, sondern ich denke Chance, Chance, Chance. Eigentlich eine gute Sache, ja, wenn eine andere Sprache gesprochen wird. Die Frage ist doch nur, wie schaffst du es, die zweite Sprache, nämlich das Deutsch dann offensichtlich in dem Fall, auf das Niveau zu bringen, auf dem du es brauchst. Weil die Gefahr, und das ist auch sozusagen die Erfahrung aus meinem kleinen Land, die Gefahr groß ist, dass du irgendwann beide Sprachen, wenn du nicht aufpasst, nicht richtig kannst. Du kannst weder Italienisch richtig noch Deutsch richtig. Aber umgekehrt, wenn du es gut machst, kannst du beides richtig gut. Und das bringt dann auch echt was, weil die Synapsen dann ganz anders funktionieren. Das befruchtet dich auf unglaublich vielen Ebenen.
Also völlig richtig. Wir sehen an unserer Schule Sprache als Ressource. Ja. Und wir fördern natürlich auch Kinder, deren Erstsprache wirklich eine andere ist. Fördern wir zum Beispiel durch freiwilligen Unterricht am Nachmittag Türkisch. Wir haben auch zwei kurdische Sprachen im Angebot, weil die Wissenschaft ja sagt, wenn die Kinder in ihrer Erstsprache gut sind, dann funktioniert es auch mit der Zweitsprache besser. Wir nehmen schon seit über 10 Jahren teil an Erasmus Plus Austausch. Wir treffen uns mit Kindern und Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern aus anderen Ländern. Es gibt wechselseitige Hospitationen und überall hier spielt Sprache eine Rolle. Ja, und das spielt natürlich auch in unserer kleinen Schulbibliothek eine Rolle, wo man nicht nur Bücher auf Deutsch ausleihen kann, sondern eben auch auf anderen Sprachen. Also wir nehmen Sprache durchaus als Ressource wahr. Aber es ist natürlich schwierig, wenn in einer Klasse eigentlich kein gleichaltriges Sprachvorbild vorhanden ist. Also von wem sollen die Kinder das genau lernen? Wenn sie es halt ausschließlich von der Lehrkraft lernen oder Erzieherin, Erzieher, Schulsozialarbeiterin, dann ist das eigentlich zu wenig. Ja, und ich habe ja gesagt, wir haben zum Beispiel auch drei Willkommensklassen an der Schule, also das, so ist der Name in Berlin, Kinder von Menschen, die frisch nach Deutschland gekommen sind, die eben noch kein Deutsch sprechen und die da ein Jahr gefördert werden sollen, bevor sie in die Regelklasse kommen. Und wir stellen da ja ganz unterschiedliche Phänomene fest. Also ich hatte schon Kinder aus Syrien, die haben innerhalb von einem halben Jahr den Rest der Klasse überholt. Die waren total bildungsaffin, die wollten unbedingt, die Eltern wollten unbedingt und die waren sehr schnell. Und ich stelle fest, dass es Kinder gibt, wenn sich dann rausstellt, die sind aus Syrien erstmal in die Türkei. Also hatten erst das arabische Alphabet, dann das lateinische Alphabet. Dann waren sie in Griechenland, dann gab es das griechische Alphabet im Flüchtlingscamp. Ja. Okay. Dann waren sie vielleicht noch eine Weile irgendwo im Balkan, wo es wieder ein anderes Alphabet kommt. Und wenn die dann zu uns kommen und sie sollen jetzt möglichst schnell Deutsch lernen, dann sagen die einigermaßen verständlicherweise aus Kindersicht, warum soll ich jetzt denn schon wieder ganz neu und ganz von vorne anfangen?
Ist jetzt mal gut.
Und das, genau. Und wer weiß, wo ich nächstes Jahr bin und was es noch für Alphabete auf der Welt gibt. So in diesem Sinne. Also das heißt, es gibt einerseits Chancen, aber es gibt natürlich große Schwierigkeiten. Und deswegen ist es für uns wichtig sozusagen, dass in den Klassen eben auch genug Kinder sind, die als gleichaltriges Sprachvorbild fungieren können. Und die Problematik, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, die fängt übrigens schon vor der ersten Klasse an. Also in Berlin-Kreuzberg kann ich sagen, gibt es eben auch Kitas, wo es ganz genauso ist wie bei uns an der Schule. Das heißt, dass da einfach zu wenig Kinder Sprachvorbilder sein können.
Das trifft aber jetzt, Herr Köller, auf eine deutsche Lebenswirklichkeit, die eine ganz andere ist.
Also, ja, und vielleicht auch nochmal, Sie haben ja auf Südtirol Bezug genommen. Da reden Sie im Wesentlichen über Deutsch und Italienisch.
Ja, und Ladinisch.
Ja, Wir reden ja aber in deutschen Schulen häufig oder in deutschen Klassen häufig über 10, 20, 30 unterschiedliche Sprachen, Herkünfte, vor allem Sprachen auch, Herkunftssprachen, in denen viele der Kinder und Jugendlichen gar nicht alphabetisiert sind. Also sie haben weder zu schreiben gelernt, noch zu lesen gelernt.
Das, was ich meinte.
Sie können sprechen, sie haben Hörverstehen entwickelt, sie haben in der Regel auch einen sehr eingeschränkten Wortschatz, sodass man auch die Herkunftssprache kaum als Ressource nutzen kann. Und wenn wir über Ursachen sprechen, de facto sind wir ja konfrontiert in der Schule mit der Situation, dass die Unterrichtssprache in der Regel Deutsch ist, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und wenn sie nicht wirklich einen breiten Wortschatz aufgebaut haben, nicht flüssig sind in der Bildungssprache, dann können sie eigentlich in keinem Fach in der Schule, in deutschen Schulen, vielleicht im Englischunterricht und im Französischunterricht, aber ansonsten in allen Fächern, in denen die Bildungssprache Deutsch praktiziert wird, nicht lernen und auch nichts verstehen. Und
richtig.
Da bin ich auch nochmal, das betrifft auch nicht nur Kinder aus zugewanderten Familien, die diese Probleme haben, sondern wir haben natürlich auch herkunftsbedingte Probleme, weil auch in besonders sozial benachteiligten Familien ohne Zuwanderungsgeschichte auch häufig sehr, sehr wenig gesprochen wird und sehr wenig Sprachanlässe gegeben werden. Also es gibt eine schöne Studie aus den USA, aber ich glaube, die kann man übertragen, wo man Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger verglichen hat mit Akademikerfamilien und festgestellt hat, nach den ersten 4 Jahren des Lebens der kleinen Kinder, hat das Akademikerkind 40 Millionen Wörter gehört, natürlich nicht unterschiedliche. Das Sozialhilfeempfängerkind hat 10 Millionen gehört, 30 Millionen Gap.
Einfach als Summe.
Als Summe, ja, das ist natürlich über 4 Jahre. Die ersten 4 Jahre, das eine hat 40 Millionen gehört, das andere hat 10 Millionen gehört. Das heißt, auch wenn wir unsere sozial benachteiligten Kinder sehen, die kommen schon in die Kita mit großen Sprachrückständen. Und da setzt das Problem an, wir reden ja über Ursachen. Ich glaube, wenn wir die Kinder dazu bringen wollen, dass sie in die Schule kommen und hinreichend die Bildungssprache können, die ganz klein, da müssen wir noch viel mehr in den Kitas tun. Startchancenprogramm ist gefallen, Startchancenprogramm Schule haben wir, Startchancenprogramm Kita wäre sicherlich sinnvoll. Wir hatten schon mal die Sprachkitas, der Bund hat seine Förderung sehr stark zurückgefahren. Das heißt, sprachliche Förderung ist im Grunde genommen der zentrale Weg zum Erfolg, bei allem Respekt für die Herkunftssprachen, die man respektieren muss, wo man auch Gelegenheiten schaffen muss, aber die müssen einfach so, wie das System ist, die müssen Deutsch lernen.
Aber das heißt aber, mal ganz kurz, für mich jetzt als, das ist ja eine interessante Erkenntnis, es beginnt nicht in der ersten Klasse, sondern wir müssen, wenn wir dieses PISA-Desaster...
Ja. Es gibt ja wunderbare...
Dann müssen wir vorher ansetzen, vorher.
Unbedingt. Ja, und es gibt ja auch die schönen bildungsökonomischen Studien. Der Amerikaner Heckman hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Jeder Euro, den wir in der Kita investieren, bringt viel mehr Rendite als jeder Euro, den wir in der Schule oder gar nach der Schule investieren. Das heißt, auch wenn wir über das Bruttoinlandsprodukt reden und die Entwicklung, jeder Euro, den wir früh einsetzen, bringt weit mehr an Wirtschaftskraft langfristig, bringt im Übrigen auch den Kindern viel mehr.
Ja,
also bringt individuellen Wohlstand und gesellschaftlichen Wohlstand.
Okay, aber jetzt Frage in die Runde. Was ist denn die Konsequenz daraus dann? Kita-Pflicht ab 2, ab 3, ab, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja immer Kultusministerinnen auch häufig sitzen, die dann sagen, ist kein Thema, weil ist ja de facto gelebte Wirklichkeit.
Also mindestens
95% aller Kinder gehen sowieso in die Kita. Hören Sie mal auf mit Ihrer Kita-Pflicht. Und ich denke immer,
ja, genau, aber mindestens geht es um den Fokus auf Kita. Also für mich sind, das sage ich immer ganz gerne, Erzieherinnen und Erzieher und Grundschullehrerinnen und Lehrer wirklich Helden, ne? Weil da läuft alles zusammen. Da, ungefiltert kriegt ihr ja alle Kinder, erstmal die in der Kita und in der Grundschule eben auch. Das heißt, bei uns ist ja schon ein bisschen gefiltert, bei euch am Gymnasium ist auch noch mal etwas mehr gesiebt und gefiltert. Nee, ich glaube, ihr habt auch mittlerweile ziemlich heterogene Schülerschaft entwickelt. Ja. Aber der Punkt ist, ja, wenn man überlegt, wie sich Gesellschaft wandelt, wie wenig Eltern noch teilweise Eltern sind. Wir sprechen immer von den Eltern. Ich mache mir Sorgen um die Kinder, die kein stabiles Elternhaus haben. Das kann Wohlstandsverwahrlosung sein, das kann sozial schwach sein, aber das sind Kinder, die nicht aufgefangen sind, die eben nicht sprechen, weil alle zu Hause auf das Handy starren, weil Papa und Mama nie Zeit haben. Die sind ja genauso verwahrlost. Und natürlich müssen diese Kinder sehr schnell gut, auch übrigens emotional sozialisiert werden. Wir haben das Thema Gewaltzunahme, auch psychische Gewaltzunahme noch gar nicht angesprochen. Wenn ich über Sprache nachdenke, dann nehme ich, selbst bei uns war das Kinder weniger miteinander ausführlich sprechen. Wir im Unterricht übrigens, da haben wir wieder das Thema Zeit, Ressourcen, Möglichkeiten, Bindungs- und Beziehungsarbeit einzugehen, dass Kinder tatsächlich auch verwahrlosen in der Sprache. Und da hat, so leid es mir tut, dass ich wieder drauf rumhacken muss, aber auch der Einfluss von Medien eine große Bedeutung.
Ja, glaube ich sofort.
Weil Sprache dort eben nicht so vorgelebt wird, wie es früher vielleicht vorbildhaft vorgelebt wurde.
Sie haben ja gefragt, was man sich wünschen könnte. Und ich denke, Berlin kann man vielleicht ein bisschen mit Hamburg vergleichen. Und ich lese immer, in Hamburg gibt es mit 4,5 die verbindliche Sprachfeststellung. Genau. Und daraus folgen auch Konsequenzen. Und ja, das richtig. Ist was, was ich sagen würde, das würde jetzt uns an der Schule auf jeden Fall auch helfen, ja. wenn es so etwas gäbe. Es gibt, die allermeisten Kinder bei uns haben auf dem Papier die Kita besucht. Aber was da genau passiert, wie regelmäßig genau, die da gewesen sind, auch noch, Stichwort Corona. Leider hat es gerade die sozial benachteiligten Kinder getroffen, also in besonderem Maße getroffen, ganz eindeutig. Und wir merken das natürlich jetzt bei unseren Erstklässlern. Übrigens, das muss ich nochmal sagen, es können nicht die Hälfte meiner Schülerinnen und Schüler sich nicht für den Sportunterricht umkleiden. Aber es gibt eine erste Klasse, bei der das so ist. Ja, das ist, die Sechsklässler haben das schon ganz gut gelernt. Aber nochmal zurück zu der Sprache. Kinder, die formal in der Kita, also die in der Kita gewesen sind, die auch einen Vertrag hatten. Es war jahrelang gar nicht so einfach, in Berlin Kita-Platz zu bekommen. Welche Kinder sind die ersten, die also ohne Kita-Platz ausgehen? Das sind natürlich die Benachteiligten, wo die Eltern sich auch nicht so gut kümmern können, nicht so hartnäckig sind und diesen Kita-Platz erreichen. Und das bedeutet, dass wenn Kinder bei uns in der ersten Klasse ankommen, natürlich nicht alle, aber viele eben eigentlich schon, Sie haben gerade gesagt, ein oder zwei Jahre zurück sind, ja, gegenüber dem, wie es früher gewesen ist.
Ja, aber so wie wir haben die Debatte hier häufig, ne, Migration, sag mal, Integration in dem Zusammenhang ist ja so unendlich viel mehr als ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett. Ist ja so unendlich viel mehr. Kita analog. Kita muss dann anders begriffen werden, einfach als Verwahrstätte. Und man sagt, okay, da sind die jetzt mal versorgt, bis je nachdem, was die Uhrzeit ist, die man abgemacht hat. Sondern müssen wir da doch wirklich aktiv rangehen und sozusagen das nicht als Verwahrstätte begreifen, was es ja auch nicht ist, wenn es gut gemacht ist. Aber häufig ist es das.
Ja. Aber wir haben ja auch schon seit langem die Diskussion, Kita hat drei wesentliche Funktionen. Betreuung, Erziehung, Bildung. Und was wir jetzt seit Jahren natürlich versuchen, und ich glaube auch, wir kommen weiter, gerade diesen dritten Aspekt, den Bildungsaspekt auch in die Kitas zu bekommen. Es gibt ja mittlerweile auch, also in der Schule haben wir Lehrpläne, für die Kitas heißen die Bildungspläne. Da steht auch schon alles drin. Also wir wissen um die Bedeutung der Kita, die frühe Bildung, aber wir müssen es wieder umsetzen. Also wir müssen es in die Köpfe auch der Akteure bekommen, dass man in der Kita eben nicht nur aufbewahrt, wie Sie es gesagt haben, und nicht nur da verweilt, dass man nicht nur ein bisschen erzieht, sondern dass man auch bildet in der Kita. Und das muss auch nicht nur Sprachförderung sein, das kann auch frühe mathematische, alles spielerisch wohlgemerkt, mathematische Förderung sein, es kann auch naturwissenschaftliche Förderung sein. Und das hat natürlich aber auch dann wieder Folgen für die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher.
So. Und die Frage, wie ernst wir das nehmen als System. Ich erlebe viele Lehrer, auch Kita-Betreuer, Betreuerinnen sind es ja ganz häufig, die sind wahnsinnig motiviert, aber sind auf der anderen Seite unfassbar frustriert, weil sie das Gefühl haben, da kommt immer mehr obendrauf und eigentlich kann ich das gar nicht mehr leisten, was da gefragt ist.
Das hat Frau Fuhn eben schon gesagt, ne? Uns wird nichts weggenommen, sondern es kommt immer obendrauf und wir sind einfach auch unfassbar belastet. Das kommt neben der Frustration dazu, dass man sagt, man möchte, aber man weiß gar nicht mehr, wie man sich im Kreis dreht, wo man denn noch handeln soll. Und ich glaube, wenn wir in der Kita tatsächlich diesen Punkt Bildung viel mehr stärken, dann profitieren übrigens alle Schulformen auch davon. Ne? Denn wenn ich mal schaue, wir haben bei uns in der Schule das Projektfach Leben lernen eingeführt, selbst entwickelt, weil wir genau die Problematik sehen. Wir haben Kinder, die können sich teilweise die Schuhe nicht zubinden, die wissen nicht, wie man mit Messer und Gabel isst und so weiter.
Warum bist du nicht in der Lage, dir eine Sportklamotte anzuziehen?
Ich glaube, Herr Lanz, es ist tatsächlich so, dass einfach Gesellschaft sich und der Blick auf Kinder sich komplett verändert hat. Kinder stehen nicht mehr im Fokus in Familien, in vielen nicht. In Teilen Familien, ja, in vielen eben nicht. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Da können wir lange nach Gründen fragen, aber es ist eben so. Und deswegen ist für mich der Leistungsgedanke unfassbar wichtig. Also ich halte es für unfassbar wichtig, dass wir auch über Leistung diskutieren. Vielleicht nicht heute, aber wir müssen das tun, wie wir Kinder in die Leistung bringen, weil unsere Gesellschaft aus Leistung funktioniert und nur uns tragen kann. Aber für mich ist dieser Punkt, wenn wir über Integration sprechen, das war eben Ihr Impuls, auch über emotionale Integration zu sprechen. Welche Kinder werden denn zu Hause nochmal in den Arm genommen? Welche Kinder werden gelobt? Wo gibt es Talentförderung? Wo gibt es wirklich auch die Möglichkeit, sich auszuleben? Und das findet, weil wir so wenig Zeit haben, mit diesen Kindern in Beziehungen einzusteigen, zu wenig statt. Das muss in der Kita stattfinden, das muss in der Grundschule stattfinden. Und mein Lieblingspädagoge ist Herr Fröbel. Und ich sage ganz gerne immer, der sagt, Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts.
Erziehung ist eigentlich Beziehung.
Beispiel brauchen wir, glaube ich, über uns alle nicht sprechen, wie wir teilweise in unserer Gesellschaft agieren und schlechte Beispiele darstellen. Und Liebe ist das, wofür wir teilweise keine Zeit haben. Und das ist doch ein Armutszeugnis.
Also ich würde gerne auf zwei Sachen eingehen, kurz, weil ich das so unfassbar wichtig fand, was du gerade gesagt hast in Bezug auf Erzieherinnen und Erzieher und Grundschullehrkräfte.
Ja,
wenn ich Vorträge halte, dann kommen manchmal Grundschullehrkräfte und sagen sowas wie, Herr Blume, ich bin zwar nur Grundschullehrkräfte. Und dann sage ich mal, nee, stopp.
Falscher Anfang.
Genau. Falscher Anfang.
Ja.
Grundschullehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sind das Fundament unseres Bildungssystems. Und das heißt, ja, sie sind Helden. Sie müssen aber auch ordentlich bezahlt werden.
Ja.
Und das wiederum heißt auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass dieser Job auch ergriffen wird.
Ja.
Meine Frau ist Erzieherin und ich erlebe es sozusagen aus erster Hand, was es bedeutet, wenn plötzlich Leute wegfallen, wenn man mehrere Gruppen dann betreuen muss, wenn man nicht in der Lage ist, diese Beziehungs- und Bindungsarbeit mit den Kindern zu machen. Deshalb ist dieser Punkt, glaube ich, ganz wichtig. Und es hat auch mit gesellschaftlicher Anerkennung
Absolut.
Zu tun. Eben nicht zu sagen, ah ja gut, das sind sozusagen die Grundschullehrkräfte oder das sind die in der Kita, die spielen da ja nur rum, sondern wirklich zu sagen, hier findet eine essentiell wichtige Arbeit statt.
Weil wir gerade über Anerkennung sprechen, ich ergreife noch mal kurz die Situation, weil Sie hatten ja gefragt, warum ist das so? Also ich möchte erstmal, mir ist es ganz wichtig gewesen, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, nicht nur über Defizite zu sprechen.
Mhm.
Es gibt ganz, ganz, ganz viele ganz, ganz tolle Kinder an unserer Schule, ganz liebenswerte Kinder, auch leistungsstarke Kinder.
Ja.
Es gibt viele Eltern, die sich auch bedanken für das, was wir jeden Tag leisten. Und ich arbeite mit einem tollen Kollegium zusammen. Wir haben tolle außerschulische Partner. Es ist mir einfach wichtig, das auch zu sagen. Ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne auch dort. Und trotzdem sind die Herausforderungen da. Und warum die immer größer werden, ist schwer zu sagen, hat bestimmt viele verschiedene Ursachen. Es ist eben wichtig, sich klarzumachen, dass die Kinder auch mehr feinmotorische, mehr grobmotorische Schwierigkeiten haben. Die können sich nicht nur die Schuhe nicht zubinden, die können auch nicht rückwärts laufen, die können keinen Purzelbaum schlagen. Sie sind immer häufiger adipös, schon wenn sie in die Grundschule kommen. Und das gehört zu diesen ganzen Problemen. Du hattest noch das Sozial-Emotionale angesprochen, also sich an Regeln halten, sich in andere hineinversetzen können, die Impulskontrolle zu haben. Das sind alles Schwierigkeiten, die immer größer werden. Und darauf müssen wir natürlich reagieren. Ein Stichwort war noch Startchancen. Also meine Schule ist auch eine Startchancenschule, weil wir berlinweit gesehen in einem der ärmsten Einzugsgebiete der ganzen Stadt liegen und deshalb eben auch als Startchancenschule ausgewählt wurden. Und natürlich ist es so, dass wir auch jetzt schon in bestimmten Programmen sind, dass wir bestimmte zusätzliche Ressourcen bekommen. Aber hier ist eine Kontinuität wichtig. Das heißt, wir bauen immer wieder Sachen auf, stellen tolle Leute ein, entwickeln tolle Projekte.
Und
die müssen
durch.
Dann aber eben auch mittel- und langfristig erhalten bleiben und sollten nicht irgendwie unter Finanzvorbehalt stehen. Und ich habe ein Interview mit Herrn Köller gelesen, hat er gesagt, eigentlich ist das Startchancenprogramm noch viel zu gering ausgestattet.
Ja.
Ein kluger Mann, kann ich nur sagen.
Genau. Ich würde gerne, also wir haben jetzt festgestellt, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr allzu viel. Also wir haben über Social Media gesprochen. Wir haben über Sprache gesprochen und erklärt, wo eigentlich das Thema ist. Und dass wir, wenn wir es clever machen würden, wäre das eine Ressource, wäre das eine Chance. Aber die gelebte Wirklichkeit ist eine andere. Der dritte Punkt, der mir irgendwie wichtig erscheint, wenn ich Ihnen zuhöre und eigentlich allen hier in der Runde, Blume ein bisschen anders, Stichwort, wie überschreibt man das, Verrohung der Gepflogenheiten, der Sitten, Stichwort Gewalt. Ich finde es irgendwie seltsam, dass wir als Gesellschaft so lange gebraucht haben, um einfach mal klar auch darüber zu sprechen, weil jeder, der es ausgesprochen hat, wahlweise sofort als, weiß ich nicht, Schobi oder Rassist oder was auch immer diskriminiert worden ist, seinerseits wiederum. Weil ich immer dachte, es ist doch logisch, wenn Kinder aus einem Land wie Afghanistan, Syrien, gerade aktuelles Beispiel, aus einer solchen Umgebung kommen. Und da muss man ja nur nach Schweden schauen. Da haben wir das Thema auch ganz massiv, ja, mit krassen Gewaltexzessen, insbesondere unter Jugendlichen. Dass die doch logischerweise die Strukturen, in denen sie dort aufgewachsen sind, die nicht vorhandene Staatlichkeit, die nicht vorhandene Schule, das ganze Thema, das bringen die natürlich alles im Gepäck mit. Und das trifft dann auf diese deutsche Lebenswirklichkeit, die offensichtlich damit überfordert ist, das zu handeln.
Naja, auch die deutsche Lebenswirklichkeit ist ja nicht immer ganz sanft und sanftmütig.
Ja, aber im Vergleich zu dem,
absolut,
was eine andere. Im Irak geht es ein bisschen anders.
Ich glaube, wir müssen in dieser Debatte immer aufpassen, dass wir auch die differenziert führen. Denn die Frage ist ja die Definition nach Gewalt. Das sind ja nicht die kloppenden Schüler auf dem Schulhof, die... Ich bin ja manchmal schon froh.
Ich habe ja bewusst gesagt, Verrohung der Gepflogenheiten.
Ich bin manchmal schon froh, wenn ich zwei raufende Jugendliche, die sich im besten Fall noch um Mädchen gerade raufen habe.
Das Ganze haben wir auch alles gemacht.
Kommt aber an der Stelle ja nicht mehr vor. Sondern für mich ist die Definition von Gewalt insofern wichtig zu unterscheiden. Ist es die körperliche, ist es die psychische Gewalt, die Kinder eben auch oft erfahren. Ich habe die Zahl 30% der Kinder genannt, die sexuelle Belästigung im Netz erfahren. Ich habe die Kinder, die verroht zu Hause sind, weil sie eben jene Liebe nicht erfahren. Keinen Arm nehmen, kein Mal, hey, du bist gut so, wie du bist, hören irgendwie. Und ich glaube, wir gucken zu wenig rein und wir untersuchen Gewalt bei Kindern zu wenig, um zu gucken, die Antwort zu geben, wie können wir helfen. Dann wäre nämlich übrigens eine logische Antwort, viel mehr Sozialpädagogik in der Schule, viel mehr pädagogische Unterstützung, viel mehr Freiraum, um Kinder sozusagen zu begleiten in ihren Ängsten, in ihren Herausforderungen.
Wissen Sie, wie viele Schulpsychologen es gibt gerade? Wir haben einen Schulpsychologen auf ungefähr, bitte selber noch mal nachgucken, ich habe die Zahl schon mal falsch gesagt, 7000 Schüler. Einen auf 7000.
Ja. Und es geht weiter mit Schulsozialarbeit, die wir brauchen. Das heißt, die Kinder müssen ja erstmal ganz anders aufgefangen werden. Und wenn wir über dieses Thema Gewalt sprechen, müssen wir aufhören, dass immer so, das ist wirklich Alarmismus im Sinne, ich weiß gar nicht, wie oft ich gefragt wurde zum Thema Messergewalt. Ne? Das waren plötzlich Schlagzeilen, die verkaufen sich scheinbar gut. Aber ehrlicherweise müssen wir auch über diese subtile Verrohung und Gewalt sprechen, weil die maßgeblich Einfluss hat auf den Bildungserfolg, auf sozusagen auch die Bildungsbiografie.
Das Messer ist dann das Symptom. Die Frage ist, was vorher passiert.
Absolut, da hat es mit Anerkennung zu tun, Nicht-Anerkennung, nicht gesehen werden, einen tierischen Druck zu verspüren. All das können Psychologen deutlich besser formulieren.
Man muss natürlich aber auch fairerweise sagen, wir haben die große Zuwanderung 2015/16 gehabt, wir haben sie 2022 nochmal durch den Ukraine-Krieg gehabt. Und man muss natürlich sagen, das System kann nicht von heute auf morgen reagieren. Ich meine, auch Schulpsychologinnen und Psychologen wachsen nicht auf den Bäumen. Schulsozialarbeit wächst auch nicht an den Bäumen und man pflückt nur ab, wenn man sie braucht. Was aber wichtig ist, ist, glaube ich, und das ist ja so ein bisschen auch im Startchance-Programm drin, man kann das kritisieren, habe ich auch gemacht, aber man muss jetzt erkennen, dass man dort eben massiven Auftrag hat, einen präventiven und auch einen kurativen. Also man muss sowohl Programme in die Schulen bringen, um Gewalt zu reduzieren.
Das verstehe ich, Herr Köhler, aber können wir einmal ganz kurz mal Diagnose sozusagen. Wie hat denn 2015, 2016 und dann nochmal 2022, also Ukraine als Stichwort, wie hat das Schulalltag verändert? Das würde mich interessieren.
Also ich kann es sagen, wir hatten vorher eine dieser Willkommensklassen für Sprachneulinge. Wir haben 2015, 2016 eine zweite Klasse aufgemacht, weil die in unserer Turnhalle untergebracht waren, ja, unter schwierigsten Bedingungen. Und wir haben gesagt, natürlich sollen die Kinder wenigstens tagsüber in die Schule kommen und bei uns betreut sein. Natürlich machen wir noch eine Klasse auf. Und als Russland die Ukraine überfallen hat, kamen ukrainische Kinder zu uns. Und natürlich haben wir da gesagt, nehmen wir noch eine Klasse auf. Wir müssen aber auch dafür ausgestattet sein. Ja, und die wachsen nicht auf Bäumen. Aber wir haben da tolle Leute, die da arbeiten, aber allein diese drei Klassen, da sind 3x12 Schülerinnen und Schüler drin, die brauchen im Prinzip eine volle Schulsozialarbeiterinnenstelle, weil da Traumata sind, weil es da Väter gibt, die vielleicht an der Front in der Ukraine
die
sind.
Die haben Dinge gesehen,
so fort. Ganz sicher haben die Kinder nicht die Gewalt in unsere Schule gebracht. Diese Kinder haben ganz, ganz große Herausforderungen mitgebracht, für die sie selber in aller Regel nichts können. Ja, und es ist wichtig, dass wir es irgendwie schaffen, sie fürs deutsche Bildungssystem fit zu machen und sie zu stärken. Ich habe das vorhin schon gesagt, da gibt es individuell natürlich ganz, ganz unterschiedliche Verläufe von eher in Richtung Depression und Schulabstinenz hin zu innerhalb von Monaten zum Musterschüler oder zur Musterschülerin zu werden.
Und das ist aber das, was wir wahrnehmen, ne? Dass auch Kinder sozusagen Schulangst, Schulabsentismus, immer wieder Kinder, die sagen, ich habe Bauchschmerzen, ich möchte irgendwie nach Hause, die möglicherweise in welcher Form auch immer diese subtilen Gewalterfahrungen machen. Und ich gebe mich eben immer mit diesem Satz nicht ganz zufrieden zu sagen, die wachsen nicht auf Bäumen, denn ehrlicherweise ist 2015 jetzt auch 10 Jahre her und man hätte mit einer Langzeitprognose wissen müssen, dass viele, viele Kinder, die im System sind oder ins System kommen und möglicherweise auch mit der kulturellen Vielfalt bleiben, Unterstützung brauchen. Und da hätte es möglicherweise viel mehr Werbekampagnen, ist übrigens ähnlich wie bei Erzieherinnen und Erzieher, geben müssen für Sozialpädagogik, die vielleicht auch besser ausgestattet, besser bezahlt werden müssen. Und ja, es geht auch ums Geld. Also an dieser Stelle geht es eben auch teilweise ums Geld, um besser zu bezahlen. Aber ich glaube, dass es eine feine und saubere Analyse braucht, um wenigstens in Zukunft gut arbeiten zu können. Und da mache ich mir Sorgen, ob wir diese Analyse wirklich sauber haben, worunter die Kinder in ihrer Vielfalt leiden.
Ich wollte nur ganz kurz anfügen. Ich habe was gelesen bei Marina Weisband, was ich wirklich augenöffnend fand. Die hat gesagt, also die Argumentation, ich hoffe, ich umschreibe sie jetzt richtig, war, dass dieser Schultoilettenvandalismus auch deshalb von Schülerinnen und Schülern gemacht wird, weil es eine Form der Selbstwirksamkeit an einem Ort ist, an dem sie sich oft nicht selbstwirksam fühlen. Und das fand ich wirklich spannend, weil jetzt könnte man ja hingehen und sagen, ja, wieso sind die alle so verroht und wie ist das alles schlimm? Aber ich habe gedacht, ja Mensch, stimmt, Selbstwirksamkeit, sozusagen einen Eindruck zu hinterlassen, das kann man auf eine solche natürlich zu verurteilende Weise tun. Dann wäre aber die spannende Frage, wie kommen wir eigentlich dahin, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich begleitet werden, sich anstrengen, wir hatten es, aber wie kommen sie auch zu einem Wunsch nach Selbstwirksamkeit. Und wir hatten gerade kurz diesen Begriff der Integration. Ich finde den immer interessant, weil ich oftmals Integration wahrnehme als sozusagen Vorstellung, dass einer von seiner Position zu einer anderen Position hinlaufen will. Integration ist aber aus meiner Sicht ein Prozess aufeinander zu, eine Bewegung aufeinander zu. Und diese Bewegung, die muss natürlich in Schule gelebt werden, wird sie auch, aber innerhalb der gesellschaftlichen Debatte, finde ich, fehlt mir das.
Ja, darf ich auch noch mal ganz kurz, also ja, ist bestimmt richtig, aber was Herr Blume jetzt macht, Herr Köller, ist sozusagen das Thema zur Stichwort Selbstwirksamkeit in die Schule zu bringen. Ich frage mich, ob das Thema vorher beginnt, wenn du aus patriarchalen Strukturen kommst, wenn du aus Familien kommst, in denen Gewalterfahrungen, ja, Schläge und so weiter der Alltag sind, all diese Dinge. Und aus all diesen genannten Gründen, ja, dann hat Schule plötzlich ein Thema, hat es aber nicht verursacht.
Da sind wir auch wieder beim Erziehungsauftrag der Schule. Aber man muss natürlich auch sehen, wir reden hier über, wir haben ja auch noch die traumatisierten Kinder und wir haben die Kinder, die aus Familien kommen, in denen Gewalt ein legitimes Mittel zur Problemlösung ist. Und da überfordern wir natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer selbst oftmals.
Das ist mein Thema.
Und ich glaube, wir haben die Symptome, wir haben die Probleme. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Und da scheint es mir ganz wichtig zu sein, auch, und das machen wir teilweise auch mit dem Staatsschuldenbrand, wo klumpen diese Probleme? Wo sind sie am stärksten? Geld ist endlich. Aber dass man die Schulen, die vor besonderen Herausforderungen stehen, und ich sage immer noch, nicht jede Schule hat diese Herausforderungen in Deutschland, auch wenn ich über 40.000 Schulen haben ungefähr, ja, in Deutschland. Wir haben 2.000 gemeldete Gewaltfälle im Jahr. Gemeldete. Dunkelziffer mag größer sein, aber wenn ich das dann auf 40.000 Schulen hochrechne, sind es gar nicht so viele. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, es ist wichtig jetzt tatsächlich, und das ist auch eine Herausforderung für die Schulträger, für die Bundesländer, zu sehen, wie kriegen wir das Personal, was dafür ausgebildet ist, an die Schulen, die es besonders nötig haben, wie beispielsweise auch an Ihre Schule. Wenn Sie Staatschancenschule sind, dann kann man Ihnen wünschen, dass Sie eine gute Schulsozialarbeit an Ihrer Schule bekommen werden.
Das haben wir. Ich will die vor allem behalten.
Was ich dabei aber auch wichtig finde, und ich kann mich gut erinnern, als ich vor Jahren an der Grundschule Kleine Kielstraße in Dortmund war. Die haben auch fast nur Kinder mit Migrationshintergrund. Und die haben damals eine interessante Initiative gestartet. Die Kinder sind mit 5 Jahren in die Schule gekommen, nicht mit 6 Jahren. Und die haben das Vorschuljahr genutzt, um den Kindern beizubringen, wie man sich in deutschen Schulen benimmt. Und sie haben auch Sprachförderung nochmal betrieben. Das heißt, als die Kinder eingeschult wurden in die Grundschule, wussten sie, wie man sich benimmt in deutschen Schulen. Und sie konnten die deutsche Sprache auch deutlich besser. Mhm. Das wollte erst niemand bezahlen. Die Schulleiterin musste sich dafür selbst Mittel aus der Stadt besorgen. Irgendwann hat dann die Schulaufsicht das übernommen. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, wo Schule auch sich Gedanken machen muss. Was sind wirklich alternative Wege, dass wir diese Kinder für uns einfangen können. Und die deutschen Schulpreisträgerschulen sind ja oft solche. Diese Konzepte gibt es ja durchaus, dass wir diese Kinder einfangen, dass wir trotz dieser großen Probleme auch im Klassenraum nicht die Situation haben, dass sie sich die Rübe einschlagen oder auf dem Schulhof, sondern dass wir dort wirklich reingehen mit Programmen, mit Geld. Mhm. Und dann, glaube ich, haben wir zumindest nach vorne geblickt, Hoffnung, dass es besser wird. Denn immerhin will das Startchancenprogramm die Probleme ja in 10 Jahren halbieren.
Ich muss mal ganz kurz pathetisch werden. Es lohnt sich so sehr. Die Lehrkräfte, die am Limit sind, die fallen deshalb nicht um, weil sie sagen, wenn Kinder und Jugendliche in der Lage sind, die Potenziale zu entfalten, wenn du merkst, da ist jemand, der einen Riesenschritt macht, einen Riesensprung macht, dann lohnt sich das so sehr. Deshalb müssen wir alles Erdenkliche tun, allen Kindern und Jugendlichen diese Möglichkeit für Bildung zu bekommen. Sie haben es selber gesagt, in diesem Industrieland, das nichts anderes hat als Bildung.
Ja. Wer Investitionen will, muss in Bildung investieren. Und das tun wir eben an der Stelle im Moment nicht. Und ich glaube, Herr Köller hat gerade eine ganz, ganz für mich wichtige Sache gesagt. Wir müssen diese Kinder einfangen. Das hört sich ein bisschen seltsam an nach außen, aber ich finde es wichtig, das genauso zu sagen. Denn es geht nämlich auch darum, Regeln zu lernen, sich in eine Gemeinschaft tatsächlich einfinden zu können und Teil einer Gemeinschaft. Da haben wir übrigens ja auch das, was du vorhin zu Beginn sagtest, Demokratieerziehung bedeutet Teilhabe und bedeutet auch Teilnehmen und Teil von etwas sein. Und auch das müssen Kinder natürlich lernen. Das heißt, wir reden sehr viel von Selbstwirksamkeit, Motivation, aber es geht auch um klassische Regelkunde, was man können muss in der Schule.
Aber darf ich trotzdem nochmal auf sozusagen den kulturellen Unterschied kommen? Entschuldige, wenn ich jetzt irgendwie wieder Wasser in den Wein kippe. Du hast dieses Kind, das offensichtlich zu Hause die Erfahrung macht, Gewalt ist ein legitimes Mittel zur Erziehung. Ja. Du hast, haben wir hier häufiger diskutiert, auf dem Schulhof ewig und 3 Tage die Hurensohn-Diskussion. Ja? Irgendjemand sagt das böse Wort. Ja. Genau. Und dann bist du den halben Vormittag damit beschäftigt, zu klären, warum das eigentlich nicht geht und so weiter. Unterricht, vergiss es. Und dann kommt obendrauf, und das ist etwas, was wir auch hier häufiger mitkriegen, sozusagen die Thematik, dass du auf der Elternseite in keinster Weise das Einsehen hast, dass es da ein Problem gibt, sondern dass man umgekehrt auf Lehrer, Lehrerinnen losgeht und sagt, das machst du nicht noch einmal mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter, weil das regeln wir hier auf diese Art und Weise. Kulturelle Unterschiede, wenn es überhaupt so weit kommt. Und 3. Punkt, wenn man die Chance hätte, mal an so einem Elternabend das vielleicht mal direkt zu klären, kommt keiner. Also wie lösen wir all das?
Ist eine andere Meinung vielleicht auch.
Meine Erfahrung ist, Herr Köller hat es ja richtig gesagt, dass an Brennpunktschulen es so ist, dass nicht nur Kinder, die Zuwanderungsgeschichte in der Familie haben, Probleme mit Sprache haben, sondern dass das auch bei autochthon deutschen Familien der Fall ist, dass sie Probleme mit Sprache haben. Und genauso ist es leider mit Gewalt und anderen Problemen auch. Also dass jetzt kein einziges Buch zu finden ist, dass es möglicherweise Gewalt, verbale oder sogar körperliche Gewalt als legitimes Mittel der Konfliktlösung angesehen wird, das kommt in all diesen Familien vor, egal ob Zuwanderungsgeschichte oder nicht. Und dem müssen wir begegnen. Das setzt die Kinder einem besonderen Risiko aus. Also einerseits geht es hier um Chancengerechtigkeit. Mich hat sehr beeindruckt, wir hatten Anfang des Schuljahres einen Studientag, wo auch gesagt wurde, da ging es um die Gefahr von sexuellem Missbrauch zum Beispiel. Und Kinder, die häusliche Gewalt erleben, sind besonders gefährdet. Aber auch Kinder, die sprachlich nicht so gut ausdrücken können, sind auch nochmal besonders gefährdet. Ja. Also ich will einfach darauf aufmerksam machen, welche vielfältige Gemengelage dadurch entsteht. Man kann jetzt an die Basiskompetenzen rangehen, muss man auch. Aber man muss die ganzen anderen Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und wollen, an unserer Schule eben auch auf dem Schirm haben.
Aber damit wir heute Abend auch nicht Schule überfordern. Also ich finde es wichtig, dass Schule im Betrieb dafür sorgt, dass Ruhe ist. Dass die Kinder vernünftig lernen können, dass sie vernünftig benehmen können, solange sie im Klassenraum und auf dem Schulhof sind.
Es muss geschützt sein.
Schule wird nicht das Problem lösen, dass Eltern zu Hause in der Sprache verroht sind oder auch, dass in der ganzen Lebensumwelt dieser Kinder, wenn sie sich nicht in der Schule befinden, alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Da überfordert man Schule. Aber was wir, glaube ich, den Schulen abverlangen müssen, und da brauchen sie Unterstützung, dass solange die Kinder dort sind, sie in einem geschützten Raum sind, in dem sie sich entwickeln können, in dem sie lernen können. Und wir leben in einem freiheitlichen, demokratischen System. Was dann zu Hause passiert, darauf hat Schule keinen Zugriff.
Aber
und deswegen auch das Plädoyer für heute Abend. Also ich möchte nicht, dass die Schule, dass jetzt alles auf die Schule abgewälzt wird, ja, dass sie alle Probleme dieser Gesellschaft
lösen. Das ist halt das, woran ich nicht glaube, dass das geht.
Das geht auch nicht, aber sie muss dafür sorgen, dass zumindest diese 6, 8 oder 10 Stunden, wie lange die Kinder in der Schule sind, im Ganztagesbetrieb dann eben manchmal auch 10 Stunden, dass diese 10 Stunden zumindest für die Kinder eine Umwelt bereitstellen, in der die Kinder sich wohlfühlen und ohne Gewalt auskommen. Und das muss man, glaube ich, schaffen. Und dafür braucht man Sozialarbeit, dafür braucht man Schulpsychologie, dafür braucht man qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer auch. Dafür braucht man auch viel Prävention und nicht nur, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, was zu tun. Aber wir sind heute Abend, treten ja, glaube ich, nicht an, um die Welt zu retten. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass es auch ein gesamtgesellschaftliches Problem und nicht nur ein schulisches Problem ist, mit den großen Problemen umzugehen. Da sind wir uns auch einig.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir es nicht lösen können. Dass wir den Kindern aber in gewisser Weise eine Heimat bieten müssen, die auch emotionaler Natur ist, weil sie eben all das zu Hause vielleicht nicht erfahren, ist auch wichtig. Und ich möchte trotzdem noch eine Lanze für die kulturelle Vielfalt brechen. Denn wenn ich Ordnungsmaßnahmenkonferenz mache als Schulleiterin, mein Kind echt missgemacht hat, dann sind es nicht immer die Eltern, die patriarchalisch zu Hause sind, die vielleicht anders mit Gewalt und Kultur umgehen, die dann sagen, ich nehme das nicht ernst, was du sagst, Müller, sondern das sind vielleicht auch die, die sagen, ja, wir sehen das ein und wir versuchen es und trotzdem läuft es zu Hause dann natürlich in den Strukturen anders. Ehrlicherweise habe ich auch oft mit Familien natürlich Diskussionen, die sagen, ich springe wie ein Helikopter über mein Kind und stelle mich nicht an die Seite der Schule, sondern an die Seite des Kindes. Und das ist das erste Problem. Das heißt, wir können gesellschaftlich alles nur lösen, wenn wir uns alle verantwortlich fühlen. Das heißt, natürlich Elternhäuser, natürlich Schule, natürlich Politik und dann auch Medien, die endlich mal, und das finde ich gut, hier über Bildung ja auch einfach ganz pur berichten, wie ein Iststand da ist.
Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war sehr differenziert und sehr intensiv. Sollten wir wiederholen bei nächster Gelegenheit. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.